Hallo und herzlich willkommen zu Folge 307 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche.
Das sind wir wieder. Guten Abend, guten Tag. Sehr schön. Wieder alle mal eingetrudelt. Wunderschön, wunderschön. Ja, diese Woche müssen wir mal ganz anders einsteigen, weil irgendwie das Wochenthema zwar irgendwie so an der Seite mit Apple zu tun hatte, irgendwie, aber so eigentlich nicht. Zumindest haben sie da nicht mitgemischt. komisches Rumorakel gleich zum Start hier. Ja, es geht um Mythos. Ja, hier Claude Mythos Preview wurde berichtet. Ist irgendwie ein neues LLM von Anthropic, welches unglaubliche Ergebnisse erzielt hat beim Entdecken und Auffinden allgemein von Sicherheitslücken, inklusive Zero-Day-Attacken und mehrschrittigen Angriffsszenarien. Also alles, was der Sicherheitsforscher sich da wünscht. Und ja, das scheint Anthropic so geflasht zu haben in-house, dass sie gesagt haben, oh, das hauen wir besser mal nicht raus. Das könnte ja die gesamten Gefüge des Internets zum Knarzen bringen. Und ich glaube, da haben sie vollkommen recht. Ja, sie haben an einer Stelle jetzt hier gesagt, sie wollen erstmal das nicht öffentlich verfügbar machen und stattdessen hier ein eigenes Programm auflegen, wo dann Kooperationspartner, die, ich nehme mal an, einiges an Geld zahlen, dass sie das da tun dürfen, dann jetzt hier vorab dann Mythos laufen lassen dürfen, um Probleme zu finden und vorab patchen zu können, was natürlich eine gute Idee ist. Um gerade noch ein Beispiel zu machen, also es wurde hier zum Beispiel gesagt, dass im Linux-Kernel ist es, glaube ich, gewesen, ne, ein seit 25 Jahren als sicher gegoltenem Code-Bereich von Mythos ein Zero-Day war es oder sowas entdeckt worden ist. Ne? Also irgendwas Relevantes. Und ja, daran sieht man sehr schön, dass sicher geglaubte Sachen gar nicht mal verifizierbar sicher sind. Das ist ja tatsächlich in der Informatik auch ein Riesenproblem. Wurde ja in den 80ern viel geforscht zu diesem Thema Verifizierbarkeit. Aber ja, da hat man leider festgestellt, dass Code nicht wirklich sauber verifizierbar ist. Ne? Das ist, ich glaube, eins der nicht lösbaren Probleme. Aber da wollen wir jetzt heute nicht so tief drin einsteigen. Aber prinzipiell, was habt ihr denn hierzu gedacht, als ihr von Mythos gelesen habt?
Weiß nicht, finally, ich wusste, es kommt so ungefähr. Sarah Connor wäre jetzt traurig, dass wir das zulassen und da nicht frühzeitig eingegriffen haben. Aber es war, also ich finde so ein bisschen abzusehen, diese ganze Thematik. Ich habe schon sehr früh gesagt, die Dinger werden nicht müde, wenn die Probleme ausprobieren, sich große Codebereiche immer mehr angucken können, wird genau sowas irgendwann passieren. Dass das natürlich jetzt so, ja, ich sag mal, ich nenne es mal Abfallprodukt passiert, ne? Also Claude sagt ja auch ganz klar, sie haben das nicht explizit darauf programmiert, Sicherheitsstellen, Sicherheitsprobleme zu suchen und zu finden. Mhm. Ist natürlich dann doppelt spooky, sage ich mal, dass das so aus Versehen passiert.
Oh ja.
Letztendlich, ne, der Geist in der Maschine, den gibt es irgendwie schon immer. Und wie gesagt, es hat mich jetzt nicht extrem gewundert, der bewusste Umgang schon, muss ich zugeben, dass man das macht. Ich bin mal, also mich würde schon mal interessieren, ob sie da wirklich viel Geld für nehmen oder ob sie das doch eher aus Eigeninteresse auch machen. Na, auch ihre Server werden mit dem ganzen Mist laufen. Sie haben auch nichts davon, wenn sie das so veröffentlichen.
Ja, guter Punkt. Ne? Natürlich wird da nichts drüber erzählt. Aber im Prinzip hast du schon recht. Sie haben natürlich auch Eigeninteresse daran,
sehr große Infrastruktur
sicher zu bekommen. In dem Sinne könnte auch sein, dass sie vielleicht gar nicht also mal so die Hand
aufhalten. Es wird eine Übereinkunft geben. Ne? Also ja. Im Sinne von, die bezahlen da Betreibungskosten und so. Und da teilt man sich, weil es kostet wahrscheinlich auch richtig Geld und so. Also alles im Rahmen von den Milliardenfirmen, die da jetzt drin sind, ne? Ist das, glaube ich, alles Peanuts am Ende. Aber und das ist egal. Und die werden mit Sicherheit auch nicht in irgendwelche Nutzungslimits laufen. Bin ich auch sehr sicher. Aber naja, es ist, wie gesagt, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank ist es in der westlichen Hemisphäre passiert, in einem, ja, sagen wir mal, nahezu demokratischen Land. Oder ja, noch demokratisch ist es ja. Warten wir mal die nächste demokratische Wahl ab. Deswegen wollen wir jetzt nicht zu stark spekulieren. Aber das ist ja besser. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch nicht, was andere Länder, wie China, sage ich jetzt mal als Beispiel, schon haben. Und die werden ja nicht öffentlich darüber reden, sagen, hups, ist uns passiert, wir konnten aus Versehen amerikanische Server hacken. Hupala, wir bringen das mal in die Öffentlichkeit. Werden die ja nicht tun.
Ja, genau. Deswegen könntest du auch davon ausgehen, dass sie es eventuell schon haben, nur halt eben einfach aktuell so reduziert benutzen an den richtigen Stellen, dass es ihnen was bringt, aber trotzdem nicht auffällt. Ja, so würde ich das natürlich als Schurkenstaat machen. Und in dem Sinne kann man dann natürlich auch dann nicht sehen, ob das so ist.
Wobei, das machen ja nicht nur Schurkenstaaten, das machen alle Geheimdienste.
Ja, ne? Genau.
Also, ja. An Sassa-Virus denken, was die Amis und die Israelis entwickelt haben. Das war jetzt auch nicht viel besser von der Idee her. Und darum geht es ja auch. Ne? Also sowas wird als Waffe eingesetzt und du möchtest nie, dass dein Gegner weiß, zu was du fähig bist im besten Falle. Das ist ja so.
Ja, interessanterweise bin ich ja, wenn du mich jetzt so fragst, wenn überhaupt, dann am ehesten davon ausgegangen, dass die Geheimdienste vielleicht solche Tools schon haben, da wir ja wissen, dass die viel, viel mehr Ressourcen haben sollen, gerade auch für AI-Benutzung schon seit Jahrzehnten, ja, dem Hörensagen nach, wie das im öffentlichen Bereich bekannt ist. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die so Gerüchte streuen, dass es da schon seit Jahren so dedizierte Hardware für das Ausführen von großen LLMs und anderen AI-Tools gegeben haben soll. Und ja, ich weiß nicht, das war schon so in den 90ern war das schon in verschiedenen Romanen drin. Da hatten das einige gesteckt bekommen. Und wenn man das mal so ein bisschen so als Halbwahrheit mal akzeptiert, wahrscheinlich hat es in gewisser Art und Weise gestimmt, dann werden die da heute auch eine Maschinerie stehen haben, die unvergleichlich ist von der Fähigkeiten her. Tja, wenn die da seit Jahrzehnten Forschung und Entwicklung reinstecken konnten, dann können die halt eben mit ihren Black Budgets, das ist ja gerade auch für die Geheimdienste so ein Thema, können sie halt eben da auch unglaublich viel machen. Ja, deswegen, also ne, prinzipiell kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass da gerade so diese schwarzen Geschichten deutlich fähiger sind, aber natürlich auch Schurkenstaaten potenziell in der Lage sein werden. Inwieweit die jetzt dazu gekommen sind, keine Ahnung, ist natürlich alles nur Hörensagen.
Ja gut, ne, ich glaube, die aktuelle Faktenlage, die jetzt bekannt ist, reicht auch erstmal. Ne? Also ja, dieses genau. Mythos ist schon beeindruckend genug, nennen wir es mal so, von dem, was da jetzt passiert ist. Ich bin sehr gespannt, wie die einzelnen Firmen damit umgehen werden. Ne? Also mein Blick richtet sich natürlich zu 99% auf Apple, weil der Großteil meiner Geräte damit arbeitet.
Ja, aber auch andere Sachen. Ne? Also ich kann mal hier gerade die Liste von Project Glasswing vorlesen. Ne? Das ist dieses Projekt, was sie da jetzt machen mit dieser unveröffentlichten Version. Also die haben ja aufgeführt Amazon Web Services. Natürlich die ganzen Web Services sind akut gefährdet, ne? Auch sehr ausfallgefährdet natürlich. Dann Broadcom ist natürlich ein wichtiger Teilnehmer an der Geschichte, gerade auch wegen Routern, Routerbetriebssystemen, ne? Networking-Chips und so weiter. Cisco natürlich wegen demselben. CrowdStrike sagt mir nichts, kennt ihr das?
Die machen doch, boah, was für Backends machen die nochmal?
Machen die auch sowas?
Ja, die machen auch einen Backend-Service, glaube ich.
Okay. So in die Richtung. Ja, dann Google ist ja auch hier mit dabei. JP Morgan Chase, wahrscheinlich.
Gar nichts.
Ja, das ist halt eben eine Bank, ne? Große Großbank oder sowas in Amerika.
Ja, gut, Banken gibt es ja genug. Kannst du ja. Die Deutsche Bank reinschreiben.
Aber die haben natürlich auch Muffensausen, nehme ich mal an. Also kann ja, schon gut sein, dass die da sich auch beteiligen wollten unter Umständen. Dann Linux Foundation, ja, naheliegend. Die hätte ich auch mit dazu genommen. Da läuft ja alles drauf heutzutage, ne? Gerade Server-Infrastruktur. Microsoft natürlich, Nvidia und Palo Alto Networks. Ah, die machen, glaube ich, auch Router und Networking-Chips und sowas, ne? Meine ich. Das ist auch so eine Firma, die ich selten gehört habe. Aber müsste mit in dem Paket sein. Ja, also um es grob zusammenzufassen, alles, was irgendwie mit Netzwerken und mit Betriebssystemen zu tun hat und mit Services.
Das hat Apple aber nicht vorgelesen.
Habe ich die vergessen? Ja,
die also, stehen nicht auf der Liste bei dir jetzt, aber ja, die sind auch dabei.
Habe ich beim Kopieren scheinbar vergessen, es war am Anfang. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie auch dabei waren. Und ja,
die waren auch dabei.
Natürlich, sie haben ja auch ein wesentliches Betriebssystem. Sie zählen natürlich mit zu der Gruppe. Und ja, deswegen hast du ja eben schon gesagt, spannend ist natürlich an der Stelle jetzt, wie das dann laufen wird. Ob sie da jetzt irgendwie das einmal laufen lassen und dann jetzt einen Gigabyte großen Bugfix bringen werden oder ob sie da, beziehungsweise wer fixt die dann? Ne? Wie lange dauert das, bis sie die alle gefixt
sagen,
haben?
Ich wollte gerade sagen, das kommt ja auch immer drauf an. Das klingt ja immer so, als wenn man da zwei Zeilen Code ändert und dann geht das schon. Also das geht ja auch bis hin zu architekturellen Problemen, die du nicht mal eben von heute auf morgen löst.
Ja, also erstens das natürlich, klar, kann sehr dramatische Regressionsprobleme oder allgemein auch Performance-Probleme, das haben wir ja auch schon mal gehabt, dass Prozessoren massiv Performance verloren haben, wenn sie da so einen Bugfix machen mussten oder so. Das kann hier natürlich auch alles noch vor uns stehen und ja, große Gefahr androhen. Und es muss natürlich eben wirklich gemacht werden. Also die paar Dutzend Sicherheitsleute, die jetzt so ein Apple vielleicht hat, die da regulär dran arbeiten, die werden ja jetzt nicht hunderte Leute da sitzen haben auf einen Schlag. Ne? Zumindest meine Hypothese, dass sie jetzt nicht dediziert die Leute da sitzen haben. Und die anderen Leute, klar, die sind natürlich da auch so ein bisschen drauf getrimmt. Wenn du jetzt ein Betriebssystem baust, musst du immer das Bewusstsein haben, dass es Sicherheitslücken gibt und dass du so architekturell sowas machen musst, zum Beispiel eben nicht diese Privilege-Escalation-Thematiken machen kannst, ne? Dass also die Dinge, die mit dem Internet kommunizieren, keine Root-Rechte bekommen können und sowas. Ne? Das ist ja auch bei macOS zum Beispiel jetzt schon seit Jahren konsequent umgesetzt worden. Und im Prinzip ist das ja relativ sicher geworden im Vergleich zu vorher, ne? Also vor 10 Jahren oder noch ein bisschen mehr, sind halt eben diese Probleme viel häufiger gewesen, dass man genau diese Sachen machen konnte. Der Daemon, der da die Internetkommunikation gemacht hat, lief dann als Root und wenn du da ein Zero Day gehabt hast, dann bist du sofort voll mit Root-Rechten auf der Maschine gewesen und konnte es alles machen. Das haben sie natürlich relativ schnell realisiert und dann sukzessive, das ist halt eben bei so einem riesigen Betriebssystem auch aufwendig, sukzessive dann angepasst und verbessert. Mussten da natürlich auch Performance-Probleme immer wieder angehen. Gerade diese Interprozesskommunikation ist leider auch ein sehr kostenintensives, also jetzt von Zeit und Ressourcen ein Thema, was Komplexität mit da reinbringt und. Also diese modernen Betriebssysteme, ne, jetzt so die neuesten Release-Varianten von den üblichen Betriebssystemen, die haben schon wesentlich an Sicherheit zugelegt, was das angeht. Alleine durch diese Arbeiten, was ja oft kaum zu sehen ist, wenn man sich das jetzt einfach nur von vorne anschaut. Als Nutzer, ne? Dann sieht man das natürlich überhaupt nicht richtig. Wenn man aber jetzt so als Entwickler da zum Beispiel mal ein bisschen was in die Nase reinsteckt, dann kann man da schon sehen, dass sie da immer wieder was geändert haben. Ne?
Ja, sie haben schon viel gemacht. Trotzdem wird natürlich so ein Betriebssystem auch immer komplexer mit all seinen 5 Millionen Funktionen und Schnittstellen und Möglichkeiten.
Das kommt noch mit dazu, genau.
Und alles, ne? Also da muss man schon immer vorsichtig sein. Deswegen gibt es ja auch immer mal wieder neue Probleme oder es werden doch wieder Sachen gefunden, wo irgendwelche Probleme mit entstehen können. Das sind aber auch unfassbar große Softwareprojekte, teilweise Softwareprojekte, die auch ultra alt sind, ne, weil du kannst nur, weil jetzt Swift kommt, und das ist ja auch schon einige Jahre her, ist jetzt auch nicht seit gestern da, aber trotzdem sagst du nicht mal eben, ich schreibe mal eben alles neu, kommt alles weg. Genau. Das ist nun mal nicht so. Und auch das würde nicht helfen unbedingt. Ne? Also jetzt nicht so, dass man sagt, oh, wenn ich in Swift programmiere, ist alles sicher, dann ist alles gut. Also auch da kann man Fehler machen. So ist es ja nicht. Und ich bin mal gespannt, ganz ehrlich, wie die, also wie da die, ich nenne es jetzt mal Fixrate ist, was für Updates dann da so kommen. Also ich erwarte jetzt eigentlich mehrere oder größere Sicherheitsupdates in der nächsten Zeit, die man zeitnah fixt. Da ist Apple ja gar nicht gut drin in diesen Bugfix-Schnell-Updates. Ja. Das sind sie ja wirklich sehr, sehr schlecht drin. Ich hoffe, dass sie sich da verbessern dann für die Zeit, weil das wird ja schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wenig haben, das liegt einfach in der Natur an sich, bei solchen komplexen Systemen. Ich bin aber auch vor allem mal gespannt, ob es, also nicht nur bei Apple, ne, sondern auch bei allen anderen Plattformanbietern, es geht ja hin nicht nur um rein Software, sondern theoretisch auch um Hardware-Probleme, die man darüber nutzen kann, theoretisch, und die dann nicht so einfach zu fixen sind, beziehungsweise gar nicht, streng genommen. Und dann halt auch einfach zu schauen, was kommt denn da? Also ich bin ja gespannt, ob man das öffentlich kommuniziert oder nicht. Sowas ist ja auch schnell mal gefixt und man redet nicht drüber. Aber ich bin mal sehr gespannt, was da so zutage kommt. Und vor allem auch, ehrlicherweise, wer die Updates überhaupt bekommt. Ne? Also es gibt ja schon diese Thematik, ne, auch in den USA, wo die Chinesen, die ganz, also nicht nur in den USA, sondern allgemein diese Großrouter von Cisco und so gehackt haben. Und wo sich dann einfach rausstellt, ja, die ganzen Anbieter, die ganzen Systemanbieter wie AT&T, die Telekom und so, ja, die updaten ja einfach auch nicht vernünftig, ne? Da sind einfach alte Systeme drauf auch zum Teil.
Ja, klar, natürlich.
Und
was hättest du anderes erwartet?
Ja, und das ist natürlich dann ein Problem. Dann bringt natürlich all die AI, all der Spökes nicht, wenn die Systemanbieter, also die Infrastrukturanbieter, so, das habe ich gesucht, schon keinen Bock haben, Updates zu installieren, ne? So, und dann bringt das ja erstmal alles nichts. Ne? Also ich denk da so an David Kriesel, ne, und sein Xerox-Thema, wo es ja dann auch darum geht, ja, okay, der Bug ist jetzt gefixt, aber wer updatet in der Regel seinen Kopierer? Ne?
Ja, genau.
So, das ist nämlich dann so ein Ding. Und klar,
im Privatbereich. Wobei sich die Netzbetreiber ja schon bewusster darüber sein sollten, dass sie da netzoffene Infrastruktur haben und dass die halt eben erreichbar sein können. Also wir kennen da noch so andere Themen. Ne? Da wollen wir jetzt dann nicht so tief reingehen, weil das sehr schnell ein Rabbit Hole ist, wo man sehr viel graben kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel damals gab es ja ganz, ganz viele Vorträge bei dem Chaos Communication Congress, dass wenn man einmal in diesen Layer reingekommen ist, wo die Mobilfunknetze miteinander kommunizieren, dann ist das ja auch absolute Hölle gewesen. Da konntest du ja alles machen, anfänglich. Ne? Und Jahre hat das gedauert, bis die Netzbetreiber da angefangen haben, das einigermaßen abzusichern. Und vor allen Dingen ist es super leicht gewesen, mit einem B2B-Account von den Netzbetreibern da irgendwie für kleines Geld da so einen Zugang zu bekommen. Und das ist natürlich extrem gefährlich gewesen. Ne? Wer weiß, was da alles mit passiert ist damals. Aber naja, mittlerweile haben sie dann jetzt auf Druck natürlich da viele Dinge zugemacht. Wie hieß das? S7, ne? Ist, glaube ich, diese Struktur, dieser Layer, den sie da benutzt haben. Ne? Das ist, glaube ich, dieses Protokoll. Hab ich das
weiß ich nicht.
Keine mehr. Ahnung. Okay, ja, ist schon länger her, dass ich das mal mir angeschaut habe. Aber ja, naja, gut. Also prinzipiell, die Netzbetreiber sind alle offen wie Join-Tor gewesen im Prinzip. So kann man sich das denken. Und genau dasselbe hast du jetzt auch. Ne? Also wenn die halt eben ihre Router nicht ordentlich aktualisieren, gerade jetzt, dann sind die sofort gehackt. Da brauchst du jetzt bald überhaupt nicht mehr dir Gedanken drum machen. Das ist eigentlich jetzt schon ein klares Thema. Wenn die nicht ordentlich updaten, dann werden sie halt eben gehackt. Das ist offene, sichtbare Infrastruktur, die du anpingen kannst. Da hast du nie Sicherheit. Ne?
Ja, und das ist natürlich schwierig. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was das nach sich zieht, auch wie die Kommunikation da aussieht. Gibt es da irgendwann mal eine Auswertung? Gibt es da eine Kommunikation drüber, was das alles gebracht hat? Was wird, also mich würde einfach auch mal interessieren, gerade dieses Thema, finden Sie irgendwas, wo Sie architekturell ein Problem haben? Ne? Das sind ja eben die Sachen, wo du größere Probleme hast dann, ne? Wo du nicht mal eben sagst, boah, da setze ich jetzt mal ein, zwei Tage dran, dann ist das Thema erledigt, sondern wo du wirklich dann überlegen musst, wie mache ich das jetzt, wenn da jetzt Infrastruktur von dir aus dem Betriebssystem jetzt aufbaut, weil irgendein unterer Layer ein Sicherheitsproblem hat, dann ist das ja nicht mal eben gemacht, ne? Und bin mal sehr gespannt.
Wollen wir hoffen, dass die Architekturen alle flexibel genug dafür sind oder zumindest so, dass man sie mit einem Workaround patchen kann und sie dann in Ruhe an einer modernen Architektur arbeiten können. Aber natürlich ist das halt eben genau das Problem, weshalb auch viele Sachen heute immer noch in C++ geschrieben sind und weiterhin auch da gewartet werden und jetzt nicht in Swift und oder Rust zum Beispiel dann neu geschrieben werden, was ja sehr etabliert ist mittlerweile für neue Sachen. Aber das Problem ist ja, um das gerade nochmal anzusprechen, dass halt eben diese existierende Infrastruktur so unglaublich umfangreich ist. Ne? Also das war ja schon vor zig Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber da hat man schon gesagt, ich glaube, das war als Swift gerade, also Swift noch gar nicht existiert hat, wo also noch die alte technische Umgebung von Apple mit Objective-C und Foundation und sowas nur existiert hat. Und da hat man, glaube ich, schon gesagt, wenn ich mich das so richtig aus dem Hinterkopf erinnere, dass man insgesamt fürs ganze Betriebssystem und alle Tools und alle Services und alles, was sie hatten, 50 Millionen Zeilen Code gehabt haben. Ne? Und das muss man sich mal verinnerlichen. 50 Millionen Zeilen Code, die müssen auch gewartet werden. Und wir erinnern uns an die legendären Schätzungen von Bill Gates und Co., die halt eben sagen, so, was war das nochmal, in jeder zehnten Zeile Code ist ein Bug, ne? Und in jeder hundertsten ein signifikanter. So, das heißt, man kann schon grob überschlagen, wie viel signifikante Bugs da drin sind. Und wir sprechen hier noch nicht von Zero Days, sondern einfach nur von Bugs, ne? Klar, das ist dann nochmal eine ganz andere Zahl, aber das ist halt eben genau das Problem und da brauchst du einfach Manpower für, ne? Manpower für diese Sachen zu warten, diese Sachen überhaupt umzubauen auf sichere Mechanismen, wie das, was ich eben erzählt habe, wo man eben weggegangen ist, dass die Sachen, die Internetkommunikation machen, Rootrechte haben, was sehr wichtig war, damit man halt eben nicht genau diese Privilege Escalation machen kann, was nur ein Schritt ist, der einem dann sofort vollen Zugang geben kann. Und genau so ist dann auch bisher der Grund gewesen, warum sie jetzt nicht den XNU-Kernel, also das, was oft bei Apple Darwin genannt wird, ist ja dann nochmal aufgebaut aus XNU, dem eigentlichen Mikro-Kernel und Sachen drumherum, was dann wiederum als Darwin genannt wird. Und das ist zum Beispiel auch so umfangreich geworden mittlerweile und so hochperformant, feingetuned und alles. Die gehen da jetzt nicht einfach hin und schreiben das in einer unbekannten, in Anführungsstrichen, Sprache neu und sagen, das ist jetzt sicher, bitteschön, sondern das ist halt eben ein Riesenthema. Das ist so umfangreich von der Arbeit her, dass da bisher keiner sich dran gewagt hat, irgendwie einen neuen großen Betriebssystemkernel zu schreiben. Ne? Stattdessen macht Apple dann immer mehr Sicherheitsgeschichten. Ne? Jetzt haben sie ja neben der Enklave auch noch ein, wie hieß es, Konklave, glaube ich, jetzt gemacht, ne? Wo sie also auf dem normalen Hauptprozessor jetzt ein kleines Mini-Betriebssystem separat laufen lassen mit Virtualisierung, wo dann verschiedene sichere Funktionen drin laufen. Ich hatte da in dem Zuge drüber gelesen, weil das MacBook Neo, das neue, da jetzt in diesem Konklave jetzt quasi den Batterieindikator implementiert bekommen hat. Den Statusindikator für die Kamera und für die Mikrofone, wenn das an ist. Das ist ja ein Sicherheitsthema. Und da wurde halt eben gesagt, wie viel sicherer das jetzt ist im Vergleich zu der vorherigen Lösung, wo das halt eben auf Betriebssystemebene gelaufen ist. Ne? Naja, gut. Aber wie gesagt, das ist halt eben einfach unglaublich viel Aufwand und nicht nur der Kernel ist unglaublich viel Arbeit, sondern auch der Webbrowser. Das ist ja noch die zweite Problematik, die extrem unsicher ist und aber auch extrem groß ist. Ich habe gerade keine Idee, was der aktuelle Stand von so einem WebKit ist, projektmäßig. Müsste man aus Spaß mal recherchieren. Aber das werden auch, was weiß ich was, wie viele Dutzende Millionen Zeilen Code sein. Ne? Also locker zweistellige Millionenzahlen. Und das sind halt eben unglaubliche Komplexitäten. Alleine so eine JavaScript-Engine ist schon eine Komplexität. Und das ist ja nur eine Komponente davon. Da ist ja alles Mögliche drin. Ne? Und gerade dann auch so Sachen wie so ein WebAssembly-Compiler und solche Geschichten, die müssen halt eben auch hundertprozentig sicher sein. Ansonsten kann man halt eben da ganz leicht durchstechen und Sicherheitsprobleme erzeugen. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass sie da halt eben die Probleme haben. Tja, so, und das kann man halt eben nicht einfach schnell mal neu schreiben. Ne? Wenn sie das innerhalb von vor 2-3 Jahren neu geschrieben haben könnten, dann hätten sie es schon lang. Ne? Aber ja, das Problem ist halt eben, dass das immer ein Moving Target ist und du müsstest halt eben einen extremen Personaleinsatz hinlegen und dann auch von guten Leuten, das muss ja dann qualitativ auch hochwertig sein, die sowas dann neu bauen müssen. Und ja, deswegen gehen sie halt eben wahrscheinlich sukzessive hin und machen halt eben kleinere Sachen, die sie neu schreiben können, machen sie dann vielleicht neu, aber ja, keine Ahnung, da hört man halt eben auch bei Apple nicht viel, ne? Würde mich mal sehr interessieren, wie viel Apple mittlerweile in Swift neu geschrieben hat. Ne? Im Prinzip können die ja verschiedene Dinge in Swift schreiben, jetzt seitdem Swift offiziell auf dieser niedrigsten Betriebssystemebene angekommen ist. Also für den Kernel kann man es nicht benutzen, da ist es noch nicht. Aber es ist ja eine Ebene drüber angegliedert worden. Das heißt also, man kann im Prinzip alles andere inklusive Treibermodelle, also nicht die Hardware-Treiber, die sind, glaube ich, dann Betriebssystem, also Kernel-abhängig, aber alles, was über den Hardware-Treibern liegt, ist, glaube ich, dann jetzt freigegeben für Swift und ja, keine Ahnung, müsste man sich mal schlau machen, was sie da jetzt in Swift bauen können und ob sie es mittlerweile getan haben. Hm. Naja, aber das hilft natürlich dem Kernel dann auch nicht, ne? Also was irgendwie so eine Verfügbarkeit von sowas angeht. Und das sind halt eben dann so Abhängigkeiten. Das ist halt eben ein großes Problem für so ein Betriebssystem, wenn man so diese Kreisabhängigkeiten hat. Ne? Deswegen sind die Kernel in der Regel autark implementiert, also nur mit ihrer eigenen Bibliothek, damit sie halt eben nicht Kreisabhängigkeiten zu Änderungen haben, die irgendwo obendrauf sind. Dann hat man in dem Schichtenmodell halt eben das Problem, dass man in Richtung Spaghetti-Code mutiert und alles schrecklich wird. Naja, gut. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet. Also prinzipiell, wir sind sehr gespannt, was Apple machen wird jetzt hier mit diesen Geschichten und vor allen Dingen auch, wie schon gesagt, wie schnell sie da jetzt dann reagieren werden. Die anderen natürlich auch. Wir sind gespannt, wie schnell da jetzt Patches kommen und wie sie das ressourcenmäßig überhaupt hinkriegen, ob sie jetzt irgendwie hingehen und irgendwie den Monat der Sicherheitsbugfixes ausrufen oder sowas. Das wäre natürlich realistisch. Die Frage ist halt eben dann nur, sind jetzt dann diese ganzen Apple-Engineers, die sie dann triggern müssten, ob die überhaupt in der Lage sind, dann diese Sachen wirklich zu verifizieren und alles. Das ist ja vorher halt eben nur von diesem hochqualifizierten Sicherheitsteam gemacht worden, was dann diese Überprüfungen angeht. Also klar, die anderen wurden natürlich auf den laufenden Stand gebracht, aber jetzt so dieses hohe Know-how-Level von den Sicherheitsleuten haben die wahrscheinlich nicht. Haben wir ja jetzt zum Beispiel auch nicht als App-Software-Entwickler. Ne? Wir wissen zwar dann, wo wir gucken müssen, was irgendwie Sicherheit angeht, ne? Dass wir auf Third-Party-Lips aufpassen müssen und dass da keine Infiltration stattfindet und solche Geschichten. Das ist schon komplex genug manchmal, aber zum Glück müssen wir uns ja nicht ums ganze Betriebssystem kümmern. Naja, eine Sache habe ich eben noch vergessen, bezüglich dessen, ganz am Anfang hatte Sascha noch gesagt, hier Terminator lässt grüßen. Und zwar wurde hier auch noch berichtet in der Nachrichtenmeldung, das habe ich eben ganz übersprungen, dass Mythos, heißt es ja, seine eigene Sandbox erfolgreich verlassen konnte. Oh, das muss man auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat seine eigene, also in einem Test wahrscheinlich hat er das dann in einer gesandboxten Sandbox gemacht oder was, aber das wurde nicht berichtet. Es wurde aber berichtet, Mythos hätte in einem Test eigenständig seine Sandbox-Umgebung erfolgreich durch einen Hack verlassen und seinem Administrator von außen eine E-Mail geschickt. So, ne? Und da musste ich auch direkt wieder an Terminator denken und dachte mir, ja, das ist halt eben genau das Problem, wo wir alle jetzt nur drauf warten, ne? Dass die Dinger so schlau werden, dass sie sich selber raushacken können, dann auch selber ihre Spuren verwischen und sich dann irgendwo in den Rechenzentren einnisten, ohne dass es bekannt ist. Und dann haben wir tatsächlich das Terminator-Szenario. Ne? Das ist
zumindest sind wir da nah dran. Wenn sich dann noch die Roboter selber bauen, dann, also, dann, ja. dann sind wir wirklich nicht mehr weit davon weg. Aber wir haben ja schon KI-Drohnen oder Angriffsdrohnen, also ne, jo, so die viele Waffensysteme sind computergesteuert.
Auch
also,
die Amis haben ja auch schon genug rumlaufen, was gefährlich ist. Ne?
Das genau, das ist schon schon spannend oder gefährlich, der ganze Spaß. Ja, aber das war ja auch das, was man von vornherein gesagt hat. Ne?
Also, ja, natürlich. Nur dass viele Leute das immer für total abstrus gehalten haben, dieses Szenario, was in Terminator beschrieben wird, aber ich sehe das mittlerweile als vollkommen realistisch an. Also ob Terminator nicht nur mittlerweile, eigentlich schon länger.
Genau, ob es Terminator ist oder es gibt ja noch den Film mit Johnny Depp, Transzendenz, den finde ich auch echt gut, der das auch beschreibt, das Thema.
Kenn ich gar nicht, muss ich mal gucken.
Da wird keine künstliche Intelligenz hochgeladen, sondern da geht es darum, dass das so schwierig ist und sie mit Gehirnströmen und so sein Bewusstsein in den Computer transferieren und okay. Sowas. Und er dann die künstliche Intelligenz ist und bla. Will jetzt nicht zu doll spoilern.
Also die Intelligenz dann, ja. Mhm.
Ja, und ja, aber sie ist ja dann künstlich. Das ist so ein bisschen das Thema. Und
ist sie dann künstlich? Gute Frage.
So, und naja, auf jeden Fall, ich fand den einen ganz spannenden Film. Weil er so einige Fragen auch beleuchtet, was ist jetzt richtig, falsch, bla bla bla. Kann ich nur empfehlen, ich fand den recht kurzweilig. Und genau, aber da wird das nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive auch beleuchtet. Und ja, aber so oder so, ja, ne, spannend. Also ich bin ganz froh, dass wir noch nicht wie bei iRobot so Haushaltsroboter haben.
Aber was es auch gibt, so ähnlich wie iRobot in dem Robotikbereich, Ex Machina, das ist auch ein krasser Film. Ja.
Der ist auch wirklich gut.
Mhm. Und hoffentlich bleibt das auch nur ein Film.
Das hoffe ich auch sehr.
Ja, also. Das wollen wir natürlich zum Wohle der Menschheit. Und das hört sich jetzt so ein bisschen aufgeblasen an, aber das ist ja tatsächlich jetzt schon das Problem. Ne? Dass das zum Wohle der Menschheit ist, will ich mir das echt wünschen, dass wir nicht wirklich in der Lage sind, Artificial General Intelligence zu erzeugen. Wenn das nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch kein Problem. Also dann hast du nicht dieses Runaway-Problem, dass die einfach, weil sie schlau und unhackbar sind, also unaufhaltbar sind, dann auch quasi die Weltherrschaft übernehmen. Wobei die guten LLMs ja scheinbar auch schon nah dran kommen, von ihrer Bösartigkeit her. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier mal drüber gesprochen haben, aber es wurden ja Untersuchungen gemacht, wenn man den aktuellen LLMs irgendwie jetzt so ein Szenario vorlegt, dass sie Zugang zu der Verwendung von Atomwaffen haben und sowas, dann sind die Szenarien, sobald es irgendwie auch nur kleinere, wesentliche Eskalationen, also jetzt irgendwelche Kriegsgeschichten gegeben hat, meistens dabei geendet, dass die AIs dann Atomwaffen eingesetzt haben. So, und das ist ja tatsächlich eine Sache, die die Menschen bisher noch hingekriegt haben, einfach nur aus Vernunft nicht zu machen, dass also irgendwie genug Leute da zwischen der Entscheidung und dem Knopf waren, die dann gesagt haben, ey, lass mal einen Augenblick warten. Und solche Geschichten, ne? Was da
mal drüber nachdenken.
In den 80ern tatsächlich passiert ist, wiederholt. Und das ist halt eben das Problem. Wenn du da jetzt so eine Lösung hast, die da quasi sofort Go drücken kann, dann hast du natürlich genau dieses Problem umgangen, in Anführungsstrichen, und kannst sofort loslegen. Ne? Ja, muss nur irgendeiner von den Weltmächten, die Atomwaffen haben, auf die Idee kommen, da ihre super intelligente, ja vollkommen unter Kontrolle befindliche AI an diese Dinge anzuschließen und weil irgendjemand anderem ihnen sagt, ja, aber nur dann sind wir in der Lage, uns zu verteidigen, wenn eine andere AI uns attackiert, ja, natürlich, klar, aber dann ist es auch zu spät, das ist genau der Punkt. Ja, seltsame Doomsday-Szenarien, die tatsächlich sich aufdrängen aktuell. Es tut mir leid, aber so ist es momentan. Naja, wie war das? Doomsday Clock ist jetzt vorgestellt worden auf, was ist jetzt, 2 Minuten vor Mitternacht oder was? Ne? Also wir sind am nächsten an irgendeiner Katastrophe dran, wie wir schon jemals gewesen sind. Inklusive Zweitem Weltkrieg wohl, wurde gesagt.
2 Minuten vor Caveman.
Ja, genau. Zukünftiger Caveman. Ah, naja, gut. Aber kommen wir zurück auf...
Bleiben wir positiv.
Ja, genau. Wir bleiben positiv und bleiben aber bei Hacking-Themen.
Ja.
Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hier, Apple Insider berichtete, also genau genommen kann ich gerade nochmal zusammenfassen, also wir berichteten ja, dass mit den Punkt 4 Betriebssystemen, die letztlich gekommen sind, eine neue Lösung von Apple eingebaut worden ist beim Terminal, dass wenn irgendwie hier so malicious Script Pasting gemacht wird, durch Social Engineering in der Regel, dass man irgendwo auf einer Webseite einfach angehalten wird, ein Kommandozeilenpaket fürs Terminal zu kopieren, dann im Terminal das Terminal zu öffnen, dort das einzufügen und Enter zu drücken, um es auszuführen. Und durch dieses Social Engineering, heißt das ja, genannte Szenario, wurde ja in der Vergangenheit sehr oft irgendwie Systeme infiltriert, weil die Leute sich einfach dessen nicht bewusst sind, wie gefährlich das ist, dass man in das Terminal da einfach nur eine Sache reinpastet und man ist quasi, hat quasi die Kontrolle über den gesamten Rechner abgegeben. Ne? Und das hat Apple ja mit dem Punkt 4 Release jetzt hier durch eine kleine, aber feine Verbesserung ganz gut unter Kontrolle bekommen, denn sie haben halt eben jetzt einfach beim Pasten ins Terminal und nur da geht das ja, zumindest so, wie sie das jetzt in dem Szenario beschrieben hatten, haben sie dann ein Pop-up gemacht, haben gesagt, hey, das ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie ein Hacking-Angriff. Überleg dir gut, ob du das jetzt wirklich ausführen möchtest oder nicht. Und dann konntest du dann nochmal überlegen, ob du das jetzt ja oder nein klickst. Und wenn man da ja klickt und man hat da sowas gepastet, dann ist man selbst schuld. Ne? Also letzten Endes. Aber es ist gut, dass sie es gemacht haben, weil eben viele Leute sich gar nicht bewusst darüber sind, wie gefährlich diese Kommandozeilenparameter sein können. So, und letzten Endes berichtet jetzt hier Apple Insider, dass die Hacker mittlerweile jetzt gesehen haben, dass da deutlich ihre Erfolgsquoten eingebrochen sind bei der Infiltration von Systemen und deswegen haben sie das jetzt umgestellt. Sie benutzen jetzt nicht mehr das Terminal, sondern Skripteditor. So, denn der hat nicht dieses Pop-up. So, und letzten Endes geht das sogar noch eine Nummer besser, haben wir jetzt gelernt. In Anführungsstrichen, es ist jetzt 2 Klick, aber man muss nichts mehr copy and pasten. Man kann jetzt einen Button drücken, dann gibt es quasi Apple Script Doppelpunkt Doppelslash, das Schema, was dann quasi den Skripteditor öffnet. Man kann also dann durch einen Buttonklick auf dem Webbrowser sofort den Skripteditor öffnen lassen und eine Skriptdatei direkt anzeigen lassen. Und man muss dann nur noch da den Nutzer zu bewegen, einmal auf Play oder Ausführen zu drücken. Und dann hat man genau dasselbe Szenario wie vorher im Terminal, dass man halt eben einfach volle Kontrolle darüber hat, weil der Skripteditor halt eben auch Terminal-Kommandos ausführen kann. So, ne? Also prinzipiell dasselbe in grün. Und ja, klar, natürlich, Apple muss das jetzt fixen. Da muss jetzt auch ein Pop-up rein. Ne? Dasselbe mit derselben Logik da am besten auch noch reingepackt werden. Aber so ist halt eben dieses klassische Henne-Ei-Problem, wie man das im Sicherheitsbereich immer wieder sieht. Ne? Die Hacker benutzen etwas, der Anbieter patcht das und die Hacker bauen um auf eine andere Alternative. Das kann manchmal Jahre dauern, bis dann die Sachen dann wirklich alle sicher geworden sind, weil halt eben immer wieder irgendwelche Szenarien aufgemacht werden, die weiterhin dasselbe erlauben. Die werden halt eben nur immer ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn sie jetzt den Skripteditor zugemacht haben, dann finden sie wieder irgendwas anderes, was in 3 Schritten oder sowas das erlaubt. Aber Das Problem dabei ist ja, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass wenn man den Leuten glaubhaft macht, dass das jetzt wichtig ist, dass man unbedingt sofort dieses Skript ausführen muss, ansonsten ist deine Festplatte voll und nichts geht mehr, dann, wenn die Leute das glauben, dann ist es auch egal, was sie dann machen müssen, wenn sie da jetzt nicht irgendwie 50 Schritte machen müssen. Also hier klicken und dort klicken, das ist zu schnell, als dass man irgendwie die da jetzt sich lange Zeit nehmen würde, um sich da Gedanken zu machen. Naja, gut. Aber an der Stelle immer noch mal der Hinweis, immer mal drüber nachdenken, wenn irgendjemand kommt und sagt, hier, du musst jetzt irgendwelche Skripte oder irgendwelche Terminal-Sachen kopieren. Ist das normal, dass das Betriebssystem das von mir möchte? Nein. Ne? Und ist das normal, dass das jetzt eine Webseite von mir möchte? Auch nein. Ne? Und das heißt also, eigentlich kann man nur mit Menschenverstand da schon rangehen und selber sich darüber klar sein, dass das wahrscheinlich eine Attacke auf dich ist. Aber ja, viele Leute gehen halt eben dann in so einer Situation auch nicht hin und nehmen sich die Zeit dafür, um sich Gedanken darüber zu machen, beziehungsweise sind natürlich auch nicht in der Technik drin und haben sich überhaupt irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass so etwas vollkommen untypisch ist. Ne? Tja, deswegen kann ich an der Stelle auch immer nur sagen, sobald man heutzutage ins Internet geht, muss man ein klein wenig zumindest versuchen, auch Technikkompetenz zu erwerben und ein bisschen Grundverständnis genau für solche Sachen zum Beispiel aufzubringen. Schadet nie, da ja den natürlichen Menschenverstand einzuschalten und im Zweifelsfall halt eben einfach mal ein Fenster aufzumachen und zu googeln. Ja, hier möchte mein Betriebssystem, dass ich das und das mache, weil meine Festplatte voll sein soll. Ist das richtig? Ja, und dann ist ja die Antwort wahrscheinlich schon offensichtlich. Ja. Oder sein AI fragen oder sowas. Wenn man eine hat, wahrscheinlich auch nicht falsch. Naja, aber ja, lieber mal einmal zu viel fragen als zu wenig. Das ist genau der Punkt, was man beherzigen sollte. Na, schön. So, und wo wir schon bei lustigen Problemen sind, haben wir noch etwas. Und Photon, das ist hier irgendwie eine Webseite, die über Sicherheitsthemen berichtet, hat berichtet, Macs gehen immer nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden offline. Hä? Was ist das denn? Ist mir irgendwie noch gar nicht aufgefallen, aber ist natürlich auch eher ein Thema von Servern, die länger laufen. Als jetzt irgendwie Client-Rechner, die ja dann doch so ab und an zumindest mal neu gestartet werden, so zwischendrin. Sie haben da schon ein lustiges Problem aktuell scheinbar drin bei macOS, denn gibt einen lustigen Zusammenhang hier. Und zwar diese 49 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten, 47 Sekunden kann man ganz genau ausrechnen, denn es handelt sich bei dem Beteiligten hier bei diesem Problem um einen 32-bittigen Zeitzähler im XNU-Kernel, also in dem eben schon angesprochenen Kernel, den Apple ja als Open Source betreibt oder wartet, ne, entwickelt. Und in diesen Betriebssystemen gibt es oft so Ressourcen, die quasi die Zeit zählen. Also so ein Zähler, der einfach in sehr hoher Auflösung und relativ guter Genauigkeit, zum Beispiel in Nanosekundengenauigkeit oder sowas, dann da einen Zähler hochzählt. Und eine von diesen Varianten von so einem Zeitzähler im XNU-Kernel ist hier der Betroffene. Das ist so ein 32-bittiger Zähler, der halt eben dann, wenn man jetzt kein Vorzeichen hat, bis 4,294 Milliarden, nur mal grob, zählen kann. Das sind halt eben die vollen 32 Bit, die man da ausnutzen kann. Und wenn diese vollen 32 Bit erreicht sind, und das ist beim XNU-Kernel nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten, 47 Sekunden der Fall, dann läuft das um und fängt wieder bei 0 an. So weit, so gut, das ist jetzt nichts Neues, ne? Das ist eine Thematik, die viele Softwareentwickler kennen und auch hassen gelernt haben, je nachdem, was sie für Probleme gehabt haben. Und ja, in diesem Fall ist jetzt natürlich nicht der XNU-Kernel schuld, sondern derjenige, der sich darauf verlassen hat, dass diese Zahl immer monoton ansteigend ist. Und dieser hat sich wohl bei Apple bei den Entwicklern vom Networking-Stack eingefunden. Der wusste wohl nicht, dass die da so diesen Wraparound haben und hat halt eben im TCP-Stack da eine Logik gebaut, die dann beim Überlaufen von diesem Zeitzähler, von diesem 32-bitigen, dann dazu führt, dass der TCP-Stack die Validierung der TCP-Kommunikation nicht mehr erfolgreich abschließt und dadurch dann quasi die Kommunikation einstellt. Ne, TCP ist ja der untere Layer von TCP-IP, ne, und wenn bei TCP irgendwas nicht mehr geht, dann ist halt eben von dem TCP-IP-Stack ist dann halt eben alles tot und dann bleibt nur noch UDP übrig, parallel, was nochmal alternativ läuft. Aber die meisten Sachen laufen ja über TCP-IP und deswegen ist dann quasi das Betriebssystem offline, weil halt eben der TCP-IP-Stack dann diese Validierung von den Paketen nicht mehr abschließt, erfolgreich, weil er da einen Check auf den Uhrzeitstempel macht und halt eben nicht damit rechnet, dass der umlaufen kann, also mit Null wieder anfängt. Ne? Ja, und genau in diesem Moment schlägt dann da die Validierung fehl und dann hat man genau den Salat. Ja, passiert natürlich auch Entwicklern bei Apple mal, ne? Die kochen auch nur mit Wasser, wird natürlich jetzt zügig gepatcht werden, nehme ich mal an. Aber ja, das sind halt eben so Sachen, da kann man jetzt ja zum Glück noch drüber schmunzeln, weil es ja jetzt irgendwie nicht eine Zero-Day-Attacke oder sowas erlaubt hat, sondern ja gut, die Server gehen dann offline, das ist ein bisschen dumm, aber man kann sie halt eben rebooten, das ist halt eben der aktuelle Workaround jetzt und dann geht's.
Ja. Aber das, was mich wundert, ist, also entweder setzt Apple selber nicht auf seine Rechner bei Serverinfrastruktur, aber sonst hätte ihnen das doch auch selbst auch schon längst auffallen müssen.
Keine Ahnung. Also meines Wissens nach benutzen sie XNU auf jeden Fall auf ihrer Serverinfrastruktur für die einzelnen Rechner. Also sie machen da kein macOS, sie haben da nicht mehr ein Bild für macOS Server oder sowas, wie sie das in der Vergangenheit auch verkauft haben. Aber sie benutzen halt eben ihre eigenen Basissysteme wie XNU und ihre eigenen Bibliotheken, um dann einen internen Build von, in Anführungsstrichen, macOS dann für ihre Server zu machen, die halt eben stark abgespeckt sind, damit sie nicht sicherheitsmäßig jetzt wieder Probleme machen. So, und eigentlich müssten die da genauso reinlaufen. Es sei denn, sie haben da einen anderen TCP-IP-Stack, als sie bei dem Consumer macOS benutzen. Aber das wissen wir natürlich jetzt so nicht. Ist nur hypothetisch. Ich würde mal annehmen, nicht, weil das ist natürlich mit einer der Kernkomponenten, die sie bauen. Und die ist natürlich auch hoch optimiert. Und das würde mich wundern, wenn sie da jetzt eine separate Lösung nur auf ihren Servern einsetzen würden. Naja, aber vielleicht haben sie es auch ja schon entdeckt. Oder sie starten halt eben regelmäßig ihre Server alle durch. Das kann natürlich auch sein. 49 Tage kann natürlich gut sein. Manche Leute sind ja so, also ich kenne verschiedene Admins, die da immer so Skripte laufen hatten, dass halt eben die Server so zumindest irgendwie so einmal im Monat oder sowas mal durchgestartet worden sind. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass nicht irgendwelche speicherpersistenten Hacking-Tools oder sowas da gewesen sind, die man durch einen Reboot dann auch wieder los wird oder sowas.
Naja. Aber seit wann besteht das Problem schon?
Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also. Wurde in dem Kontext, glaube ich, nicht gesagt. Aber es wurde halt eben entdeckt von denen und mehr weiß ich jetzt an der Stelle
nicht. Also warum frage ich? Ich habe ja immer mal wieder Probleme mit Xcode Cloud oder sowas, gerade was die Erreichbarkeiten angeht. Mhm. Wäre jetzt lustig, wenn es daran liegen würde. Und ich meine, die virtuellen Maschinen sind jetzt mal was anderes. Die starten sie natürlich frisch, da sehe ich nicht das Problem, aber auf irgendetwas müssen die ja laufen.
Ja.
Und da sehe ich ehrlicherweise ein Potenzial des Problems eventuell, aber deswegen war auch mein Gedankengang, lassen Sie denn ihr, also laufen Sie selber nicht auf macOS-Infrastruktur und haben dementsprechend dann die Probleme selbst schon früher gemerkt.
Ja, da kannst du jetzt zig Szenarien ausmalen, die dir da irgendwie das vereitelt haben, dass ihnen das überhaupt aufgefallen ist oder vermieden haben, dass es aufgefallen ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass sie irgendwie, was weiß ich was, einen zweiwöchentlichen Deployment-Zyklus für die Server-Software haben oder sowas und dann die Rechner immer durchstarten, wenn sie deployen oder sowas. Also da gibt es ja genug Szenarien, die man sich jetzt ausmalen kann, die einfach bevor diese 49 Tage abgelaufen sind, dazu führen, dass da irgendwie die Systeme neu gestartet werden. Warum auch immer. Ne? Keine Ahnung. Alles nur hypothetisch. Ja, also wenn es ihnen, ja, also wenn sie es nicht machen würden, dann hätte es ihnen ja schon auffallen müssen. Ne? Es sei denn, es ist recht neu. Das, wir wissen es ja nicht. Kann ja auch sein, dass sie es erst mit dem neuesten Release eingebaut haben, den Fehler, und dann haben sie es natürlich jetzt vielleicht auch gerade entdeckt und werden das jetzt zügig patchen. Ja. Naja, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber wir werden es im Auge behalten. Wenn es was zu berichten gibt, reichen wir das noch nach. So, und dann kommen wir zur Gerüchteküche diese Woche. Und da haben wir als erstes eine Meldung von Digital Chat Station auf Weibo natürlich, wie immer, der bei dem Naming scheinbar sich hat etwas flüstern lassen. Wir haben ja das iPhone Fold bisher immer iPhone Fold genannt. Er ist jetzt der Erste, der gesagt hat, es soll iPhone Ultra heißen. Mhm. Ja, könnte man sich vorstellen, oder? Vollkommen von der Hand zu weisen, dass es Ultra heißen könnte, ist es nicht, oder? Weil Ultra ist ja jetzt nun mal ein etablierter Begriff bei Apple.
Ja, also kann mir auch gut vorstellen, dass das Ultra ist. Ich glaube, das Thema, das heißt Ultra, geht schon ewig rum. Und würde mich jetzt auch ehrlicherweise nicht wundern, wenn sie das tatsächlich Ultra nennen, macht auch ja Sinn, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber sie haben einen Chip Ultra. Ja. Gibt es noch ein iPhone Ultra, meinetwegen.
Also. Das ist halt das High-End-Produkt, ne? Und auch bei den Watches, die besten Watches sind die Ultras, die besten Prozessoren sind Ultras, also klar. Also es ist ja die neue, das neue Pro ist halt Studio und Ultra sind halt die besten Geräte jetzt.
Ja, prinzipiell vollkommen recht, ne? Kann ich auch folgen. Das ist halt eben von dem Monika auch, gerade wenn man halt eben sich jetzt der Watch anschließen will. Die Prozessoren sind ja vielleicht nochmal eine Sache für sich. Aber ja, gut, sie benutzen es da auch, ne? Aber gerade die Watch wäre natürlich da dann der Namensgeber. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt natürlich planen, in Zukunft da eventuell auch noch unterschiedliche Varianten zu bringen oder so, dann ist das natürlich auch eher eine etwas unglückliche Benennung, wenn sie es dann irgendwie Ultra nennen würden und sie machen dann in Zukunft dann irgendwie noch eine andere Variante, zum Beispiel eben dieses Clamshell-Phone, was sie angeblich ja jetzt nicht weiterverfolgen wollten, aber was ja potenziell auch nochmal irgendwie so ein biegbares Display hätte und dann wäre dann die Frage, wie nennen sie das denn? Ne? Nennen sie das dann, und dann haben sie wieder keine Ideen mehr für Namen. Wenn sie jetzt mit sowas wie Fold anfangen würden, dann hätten sie natürlich so parallele Schienen, die sie benutzen könnten, wo sie einfach auch noch ein weiteres iPhone einfach etablieren oder wieder weglassen könnten, so wie sie es auch beim Air ja quasi jetzt gemacht haben. Ne? Das ist halt eben eine Schiene. Die Schiene, die kann man halt eben dann nennen, wie man möchte, und sie sollte aber irgendwie eigenständig sein. Und für mich ist irgendwie dieses Ultra, ja, das ist halt eben so die Leistungskategorie, aber nicht die Schiene. Aber ja, gut, vielleicht ist das nur meine Interpretation, wie Apple Marketing das sieht. Das kennt man ja, das Thema, das ist dann immer noch mal ein ganz anderes Thema. Aber ja, gut, das heißt natürlich aktuell auch noch gar nichts. Wir kennen ja die Geschichte, dass Apple Marketing sich da manchmal auch ganz, ganz, ganz kurz vor Release dann noch komplett umentschieden hat und dann doch noch irgendeinen kruden Namen genommen hat, den sie vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Aber ja, gut, wie gesagt, es scheint wohl als ernster Konkurrent in die Waagschale geworfen worden zu sein. Wir bleiben für den Moment mal bei Fold, würde ich sagen, weil wir es einfach so gewöhnt sind jetzt aktuell. Aber sind dann mal gespannt, wie es dann da weitergehen wird. So, dann haben wir auch noch eine Meldung zum Thema Fold von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. Und der hat berichtet, oder da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen vorweggreifen. Also in den letzten Tagen bis Wochen waren so sukzessive immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass iPhone Fold könnte sich verspäten. Wir hatten jetzt letzte Woche, glaube ich, noch über Testing-Probleme gesprochen, die aber dann wahrscheinlich jetzt noch im normalen Rahmen auch möglich noch zu bewegen sind, beheben sind. Da geht es aber dann eher um Produktionsthemen. Und es wurde halt eben aber auch schon von hier und da geflüstert, dass das Fold später kommen soll, dass das vielleicht einen separaten Termin erst Anfang nächstes Jahr bekommen könnte oder so. Das war so die Extreminterpretation. Manche anderen haben dann gesagt, ja, könnte Oktober werden. Und Mark Gurman hat da jetzt an der Stelle seine 3 Cent auch nochmal in den Hut geworfen und gesagt, nee, seiner Meinung nach bleibt das alles wie gehabt. Seine Vögelchen haben gezwitschert, dass alles nach Plan läuft und das Gerät im September vorgestellt werden soll mit den Pro-Modellen zusammen. So wie es geplant gewesen ist, jetzt dann als erstes Mal für dieses Jahr ja dann nur die Pro-Modelle und das Fold quasi vorzustellen und dann in Zukunft dann diese Variante zu etablieren, dass halt eben dann im März in dem Event die Nicht-Pro-Modelle kommen und im Herbst die Pro-Modelle kommen. Das hat natürlich damit zu tun, dass Apple die Pro-Modelle verkaufen möchte. Das ist uns ja klar, weil vor Weihnachten wird natürlich eine Menge gekauft. Tja, und dann schieben sie die einfach bequem, so wie es ist, schieben sie die dann einfach auf nächstes Jahr. Ein Schlingel, wer Böses dabei denkt. Aber gut, ja. In dem Sinne können wir mal gespannt sein, wer da jetzt recht haben wird. Ne? Wir notieren das einfach mal alles hier auf unserem Gerüchte-Küchen-Scoreboard und warten dann einfach mal ab, was sich da bestätigen wird. Spätestens in ein paar Monaten werden wir wahrscheinlich da noch einiges an Details zugehört haben. Das war nicht das Einzige, worüber Mark Gurman gesprochen hatte, was das iPhone Fold angeht, denn er sagte auch, dass Samsung Display, das ist ja einer der Hersteller, die diese biegbaren Displays herstellen, ne? Ich glaube, LG produziert noch welche, aber wohl, glaube ich, gar nicht so wirklich intensiv für Smartphones aktuell, aber Samsung Display ist wohl der große aktuell und es heißt, dass erstens die, ich greife gerade vorweg, das ist das nächste Thema, aber was ich hier eigentlich noch vorlesen wollte, das war, dass Samsung Display die wesentliche Komponente für das iPhone Fold liefert, logischerweise. Ohne das faltbare Display gibt es kein iPhone Fold und dass die halt eben plangemäß im Sommer jetzt ihre Massenproduktion starten wollen und dass derzeit alles nach Plan laufe. Man habe jetzt allerdings kurzfristig, interessanterweise geht er jetzt hier nicht auf diese biegbaren Glaselemente ein, die wir letztlich noch gerüchtet hatten, die da noch dazugekommen sein soll. Aber diese Displays sollen jetzt umgestellt worden sein, irgendwie von einem PET-Film auf einen PI-Film. PI ist irgendwie Transparent Polyimide. Kenne ich jetzt nicht, sind halt eben irgendwie unterschiedliche Kunststoffe, die sie da irgendwie als Träger oder was auch immer benutzen. Und irgendeine kurzfristige Änderung scheinen sie da jetzt noch gemacht zu haben, aber das ist wahrscheinlich nur dann das Ergebnis von der Verifikation unterschiedlicher Varianten, wo sie dann vielleicht irgendwie noch Qualitätsoptimierungen mitmachen konnten, dann da jetzt irgendwie die andere Variante zu nehmen. Das muss jetzt kein großes Drama sein. Soll auf jeden Fall keine Auswirkungen auf die Pläne haben, sagte Gurman an der Stelle aber nochmal ausdrücklich. So, und jetzt kommen wir zu der Meldung, die ich gerade eigentlich sagen wollte aus dem Kopf. The ELEC hat dann noch berichtet, dass Samsung Display, eben die eben vorgenannten, jetzt einen 3 Jahre Exklusivvertrag als Fertiger für iPhone Fold Displays bei Apple abstauben konnten. Und das ist ein großes Thema bei Apple, denn Apple versucht ja immer, durch Diversifizierung von Lieferketten so Engpässe, mögliche Engpässe zu vermeiden. Und deswegen versuchen sie eigentlich gerade das zu vermeiden. Also dass nur ein Fertiger die Kernkomponente eines Produkts liefert. Wenn der dann irgendwie Probleme hat, diese Komponente zu liefern, dann können sie keine iPhone Fold produzieren. Ne? Warum auch immer da irgendwie Probleme auftreten können. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl an möglichen Problemen, die irgendwie passieren können. Und sei es nur irgendwie ein Desaster, dass die eine Fabrik, die das fertigt, da irgendwie ein Problem hat oder sowas und dann für einen Monat offline ist. Und dann können sie halt eben auch keine Displays fertigen. Ne? Naja, sowas passiert natürlich immer. Deswegen ein bisschen was ein Augenbrauenreißer in dem Sinne, dass Apple das hier akzeptiert hat. Aber wie Ilek sagte dann an der Stelle auch, es gäbe wohl einfach aktuell keine Alternative. LG wäre der einzige Fertiger, der biegbare Displays noch fertigen kann. Die hätten aber aktuell gar kein Produkt für Smartphones, die sie für Apple irgendwie brauchen könnten. Ja, scheinbar sieht das so aus, als wäre es sowieso nur Samsung Display in der Lage, das zu fertigen, was sie da brauchen. Und dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und dann haben sie wohl jetzt tatsächlich da einen 3-Jahres-Vertrag gekriegt für. Was dann die ILEC hier noch gemacht hat, ist noch ein paar Zahlen dran zu schreiben. Interessanterweise, das hört man ja selten, irgendwie jetzt hier so geplante, prognostizierte Verkaufszahlen, muss man auch immer ein bisschen was mit Vorsicht genießen. Wurde nämlich berichtet, dass hier vorher wohl relativ großzügig geplant gewesen sein soll. 8 bis 10 Millionen Einheiten hatten sie da wohl für 2026 eingeplant. Das soll wohl jetzt deutlich zusammengestrichen worden sein. Ob das jetzt eine realistische Zahl ist, diese 8 bis 10 Millionen, ne, das müssen wir mal da stehen lassen. Aber wie Ilek sagte jetzt, dass aktuell jetzt nur noch 3 Millionen Einheiten für 2026 erwartet würden. So, also Samsung Display scheint sich wohl darauf eingerichtet zu haben, 3 Millionen Einheiten des Displays in 2026 zu produzieren, heißt das dann. So, und da sie ja der einzige Lieferant sind, würde das natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass es auch nicht mehr als 3 Millionen iPhone Folds geben würde. Tja, muss man dann natürlich abwarten. Vielleicht sind diese Zahlen auch vollkommen falsch. Die Gerüchteküche hat da auch, gerade was diese Zahlen angeht, manchmal keine gute Genauigkeit. Aber ich fand das interessant, mal so als Talking Point drüber nachzudenken, dass sie nur 3 Millionen iPhone Folds verkaufen könnten. Ne? Denn wenn wir das mal gerade mal noch mal reflektieren, das ist ja extrem wenig. Das sind, glaube ich, was hatte ich gesehen, 3% oder sowas der iPhones wären das dann.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich nichts.
Ja, genau.
Erinnert mich ein bisschen an die Vision Pro.
Ja, richtig, genau. Nur, dass sie es da nicht geplant hatten.
Das stimmt. Ja. Die neuen Apple-Produkte verkaufen sich einfach schlecht.
Ja, gute Frage. Also es wurde halt eben hier, ich glaube auch The Elec ist das gewesen, die das geschrieben hatten, dass Apple halt eben sich dessen bewusst sei, dass das halt eben so ein High-End-Produkt sei, High-End- und High-Preis-Produkt und dass das für die halt eben auch wieder mehr so ein Experiment wäre, als dass sie da jetzt wirklich erwarten würden, dass alle Leute das kaufen würden.
Und, aber sind jetzt alle neuen Apple-Produkte alle ein Experiment, weil Apple nicht mehr weiß, ob sie eine gute Idee hatten? Also das ist ja auch ein bisschen traurig, ne?
Ja, scheinbar schon. Aber die haben ihre Aussage.
Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja, die Nachfrage zu pushen, ne, wenn der Bedarf halt begrenzt ist. Könnte auch ein Punkt sein.
Ja, ich weiß nicht, ob die Nachfrage da drauf, also wenn das keiner kaufen will, da können sie auch 3 Millionen da liegen haben, ne? So wie bei der Vision Pro damals. Dann,
ja, aber wenn es ein exklusives, exklusives Produkt ist.
Ja, aber es ist ja eh schon relativ teuer. Noch teurer, ja, aber werden die Leute das ja nicht kaufen.
Ja, du hast halt immer das Problem. Die Mittelschicht ist ja, gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur noch preiswert und High-End. So, und wenn du ein High-End-Produkt hast und die Stückzahl ist begrenzt, dann erhöht das automatisch die Nachfrage.
Nee, nicht wirklich. Die Nachfrage, die hat ja nichts mit dem Preis zu tun, sondern die...
Doch, wenn mehr Nachfrage ist, als Produkte da sind, dann, weil du ein High-End-Produkt hast.
Dann würde das den Preis hochtreiben, wenn der Preis flexibel wäre. Ja, aber Apples Preise sind ja fix. dann hast du das gut, ja
aber,
nicht.
Aber die Begehrlichkeit steigt und
aber du sprichst hier von freiem Markt. Aber das ist ja nicht freier Markt, weil Apple die Preise ja fixt. Also fest vorgibt.
Ja gut, aber es gibt ja auch immer einen Second Markt. Dann kaufen die Leute Sachen und die werden verkauft.
Aber das interessiert ja Apple nicht.
PlayStation, wo auch die Nachfrage künstlich begrenzt war. Und da haben die Leute dann teilweise 2.000 bis 3.000 Euro für so eine PlayStation bezahlt.
Ja, das geht schon. Bekloppte gibt es ja immer, aber das ist halt eben dann der freie Markt und viele Anbieter versuchen das ja extra sogar zu unterbinden, damit dann nicht dieser Wucher so extrem ausartet. Das ist ja dann bei Apple damals auch das Problem gewesen, als die iPhones in unterschiedlichen Ländern gar nicht verfügbar gewesen sind und man ja dann mit unglaublichen Kosten und Aufwänden dann da irgendwie so ein Telefon aus dem Ausland besorgen musste. Und das ist halt eben ja zum Glück natürlich dann erledigt, wenn man
einfach. Also da ist es ja bei der Vision Pro gesehen, ne? Als das am Anfang der Hype war, haben die Leute aus Amerika bestellt, weil es die Sachen in Deutschland noch nicht gab. Und da haben die auch teilweise exorbitante Preise bezahlt, 3.000 bis 6.000 Euro.
Ja gut.
Oder noch mehr.
Ein paar Bekloppte gibt es immer. Das kann man nicht so als generelle Thematik sehen, ne? Die ein paar Spinner, die unglaubliche Summen ausgeben. Naja, gut, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie die Nachfrage wirklich ankurbelt, wenn bei Apple da einfach nicht genügend geliefert werden kann. Dann können sie halt eben auch nichts verkaufen. Das ist ja dann bei denen einfach das Problem. Wenn sie die nicht haben, können sie sie nicht verkaufen, dann brauchen sie es auch nicht teurer machen. Ne? Tun sie nicht, aber das ist halt eben dann kein Angebot und Nachfrage, wenn der Verkäufer selber der Hersteller ist. Naja, gut. So, auf jeden Fall, es ist eher eine kleine Auflage. Was wollte ich gerade noch gesagt haben? Prinzipiell wurde noch berichtet, dass allgemein übrigens der Markt für diese faltbaren Displays auch verschwindend klein ist. Also das wurde, glaube ich, auch auf 2-3% Marktanteil beziffert, was aktuell im Smartphone-Markt an faltbaren Displays verkauft wird. Das ist schon interessant, muss ich an der Stelle sagen, denn Sascha und ich, wir waren ja hier letztlich im Saturn gewesen und haben uns dann da die ganzen Mobiltelefone angeguckt, die da so in der Reihe standen, und da stehen ja einige von denen. Ne? Also das ist schon erstaunlich, dass sie da so wenig von verkaufen scheinbar, denn die stehen da alle in der Reihe. Ne? Und natürlich heißt das nicht, dass die sich verkaufen müssen, wenn sie da in der Reihe stehen. Das ist schon vollkommen klar. Ne? Aber schon erstaunlich, dass dann so viele da stehen, wenn sie sie eigentlich gar nicht verkaufen. Hätte ich jetzt anders gedacht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich getippt, dass die im Android-Bereich deutlich mehr Marktanteil haben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Muss niedriger, einstelliger Prozentwert sein. Tja, interessant. Ja,
gut, wer hat so ein Foldable, ne?
Scheint ja dann da auch nicht zu laufen. Ist dann auch nur nice to see. Ne? Das ist ja dann auch so ein Thema. So wie bei der Vision Pro auch. Man sagt, es ist schön, aber man kauft es nicht.
Ne? Ja, genau. Also.
Ja, genau. Na schön, wir warten mal ab, was Apple jetzt draus macht. Vielleicht machen sie ja wirklich noch irgendwas super Tolles. Aber wir bleiben dabei, es wird wahrscheinlich einfach zu teuer für den 0815-User sein und für uns alle mal wahrscheinlich. Ne? Wenn sich da nicht irgendwas Revolutionäres tut, aber das ist ja schon fast unrealistisch, da die anderen auch relativ teuer sind. Na schön. Ja, das ist es gewesen mit der Gerüchteküche. Und dann haben wir hier noch eine kleine Runde Updates. Und diese Woche hat es ein Punkt-Update für alle Betriebssysteme gegeben. 26.4.1 wurde veröffentlicht. Und da sollen sie wohl clientseitig dann mit dem Punkt 4 Update irgendwelche Probleme ausgeliefert haben oder ausgelöst haben, die irgendwie CloudKit-Synchronisation angehen, vor allen Dingen die Pushes, die CloudKit schickt. Das CloudKit ist ja ein Teil von iCloud, ne, von der iCloud Infrastruktur. Das ist das, was Apps benutzen können, um zum Beispiel bei Apple in der iCloud in Datenbank, also in eine Datenbank Dinge reinzuschreiben und sich dann zum Beispiel benachrichtigen zu lassen, wenn da irgendetwas geändert wird oder so. Damit kann man dann Synchronisation geräteübergreifend machen, Informationsaustausch geräteübergreifend und so weiter. Und diese Update-Pushes, die da vom System dann geschickt werden, die gar nicht mal User-Facing sein müssen, wie man ja sagt. Also User-Facing bedeutet, dass die angezeigt werden als Push-Mitteilung. Aber es gibt ja auch die sogenannten Silent Pushes. Technisch gesehen kann man also solche Push-Mitteilungen als Silent Pushes schicken. Das macht Apple da jetzt bei CloudKit zum Beispiel auch. Und du kannst die dann also einfach im Hintergrund in Empfang nehmen, kannst wissen, dass deine Daten aktualisiert worden sind und kannst dann entsprechend etwas aktualisieren. So, und dieser Mechanismus, der scheint wohl nicht sauber funktioniert zu haben oder gar nicht funktioniert zu haben, das ist nicht so hundertprozentig klar gewesen. Und da scheinen natürlich viele Synchronisationsdienste drunter gelitten zu haben, unter anderem zum Beispiel auch der Sharing-Dienst, der Passwort-App wurde hier als Beispiel genannt, der auch über diese CloudKit-Synchronisations-Pushes sich aktualisiert, so wie viele Dinge. Und das muss wohl alles nicht mehr zuverlässig funktioniert haben. So, das haben sie jetzt mit den Punkt 1-Updates gefixt. Deswegen die Empfehlung, da eher zeitnah mal ein Update zu machen. Am besten auch auf wirklich allen Maschinen, damit halt eben auch diese Synchronisationsgeschichten über die Wolke wieder erfolgreich funktionieren. Und das ist natürlich schon ein wesentlicher Bugfix gewesen. Deswegen haben sie das jetzt auch als Punkt 1-Update hinterhergeschoben. Dann gibt es interessanterweise noch eine Kleinigkeit, die sie mit dem Punkt 1 Update gemacht haben, und zwar schalten sie jetzt standardmäßig für Enterprise-Kunden die Stolen Device Protection ein. Die ist wohl nicht standardmäßig angewiesen bei Enterprise-Kunden. Ich nehme mal an, dass das irgendwie so eine MDM-Thematik oder irgendwas ist, dass man das vielleicht ausgeschaltet lassen konnte oder sowas, und das ist natürlich ein Thema. Soweit ich weiß, um das gerade noch zu sagen, Stolen Device Protection ist halt eben dieser Mechanismus, den es bei iCloud zum Beispiel, also bei den iCloud Accounts gibt, dass halt eben die Geräte nicht einfach so resettet werden können, blank, ohne dass man da das Passwort von dem entsprechenden Account eingeben muss. Das ist natürlich ein wesentliches Sicherheitsfeature, dass man die Geräte, wenn die gestohlen worden sind, nicht einfach schnell irgendwie hier über Einstellungen löschen, schnell zurücksetzen kann, während es vielleicht sogar noch entsperrt ist, ne? Und dann volle Kontrolle darüber bekommen kann. So, und ist das, wenn ich das richtig verstehe, worum es hier geht, und das muss wohl bei den Enterprise-Kunden nicht standardmäßig angewiesen sein. Ja, keine Ahnung, habe ich nichts von gehört vorher. Haben sie aber jetzt irgendwie geändert. So viel zu dem Punkt 1 Update, und dann haben wir noch ein paar Software-Updates für unsere Software-Pakete von Apple bekommen. Also iWork hat ein Update bekommen, wo allerdings keine Informationen zu bekannt geworden sind. Sind mal wieder nur allgemeine Bugfixes und Performance-Optimierungen in den Release-Notes aufgeschlagen. Vor allen Dingen wurde aber Final Cut Pro aktualisiert. Da gibt es sogar ein paar neue Sachen. Es gibt irgendwie jetzt hier einen neuen Schärfeneffekt im Content Browser. Dann gibt es irgendwie bei der Audio Boost Funktion jetzt mehr Lautstärke. Man kann jetzt auf 20 dB erhöhen. Das waren vorher, glaube ich, nur, ich weiß nicht genau, 18 oder sowas. War etwas zu wenig für viele. Dann gibt es UI-mäßig Verbesserungen in der Timeline, dass man da jetzt irgendwie an beliebigen Stellen im oberen Bereich greifen und die Größe verändern kann. Dann gibt es einen Bugfix, der das Zurücksetzen von Formateinstellungen beim Live-Drawing irgendwie Inhalte gelöscht hat. Da sieht es erstaunlicherweise mal so aus, als hätten sie auch ein paar Bugs gefixt, aber so richtig, ne? Also nicht nur einfach so, was sie letztes Mal kaputt gemacht haben, sondern irgendwie so zwei, drei Sachen verbessert. Interessant, das hat man in der letzten Zeit gar nicht gesehen, dass sie da irgendwie Bugfixes gemacht haben. Ich hoffe, das ist ein Zeichen für Besserung. Ja, na schön. Ja, dann gibt es noch ein Update von Final Cut Camera. Da gibt es jetzt Version 2.2. Das ist ja diese kleine App auf dem iPad, wo man diese Multikamera-Geschichten auf dem iPad jetzt mitmachen kann. Und auch da gibt es irgendwie jetzt eine Verbesserung bei den Formateinstellungen, die zuverlässig auf verschiedene Aufnahmesessions hinweg erhalten bleiben. Und es gibt irgendwie eine Fehlerbehebung im Medienbrowser, der dazu führte, dass Thumbnails bei der Auswahl aller Medien unerwartet aktualisiert worden sind. Naja gut, da haben sie wohl irgendwie ein Ressourcenproblem gehabt oder so, dass sie da einmal alles aktualisiert haben. Ja gut, haben sie an der Stelle behoben und ja, wer die Sachen benutzt, ja, macht mal Update an der Stelle. Ich nehme mal an, das schadet nicht. Na schön. So, dann sind wir auch durch mit den Updates und ja, wer es letzte Woche noch nicht gehört hat, will Sascha noch mal einmal kurz an die Cocoheads Cologne erinnern.
Genau. Vielen Dank nochmal an den Ugo, der das alles organisiert hat. Die Cocoheads Cologne Entwicklertreffen für priorisiert iOS-Entwickler oder Apple-Entwickler natürlich. Zumindest werden die es am interessantesten finden. Haben wir oder werden wir wiederbeleben Ende April und freuen uns natürlich über jeden, der sich anmeldet. Ne? Hier nochmal ganz wichtig, dass ihr euch bitte vorher registriert, dass wir wissen, wie viele kommen. Es gibt nämlich eine Grenze einfach von der Raumanzahl bzw. von der Raumgröße. Und freuen uns aber bei jedem, der kommt. Im Moment sind es, glaube ich, 13 Anmeldungen aktuell. Falls einer von euch irritiert war, weil das hatte man mir gesagt, man da einen Talk halten muss. Das ist nicht so. Das war nur optional. Man konnte sagen, ob man einen halten möchte. Und wenn ja, welches Thema? Hätte doch einfach Nein reinschreiben können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Im allerschlimmsten Fall quatsche ich euch einfach eine Stunde zu. Also überlegt euch gut, ob ihr nichts sagt. Und nein, Spaß. Aber wir freuen uns über jeden, der kommt. Und genau, falls ihr da Spaß dran habt, ist auf dem Meetup drin. Und wir verlinken auch noch mal den Link zum Event. Genau. Und uns freuen, wenn ihr kommt.
Richtig. Ja, Link in den Shownotes. Wie gesagt, bitte registrieren. Und damit wir die Plätze ordentlich planen können. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche auch durch und machen Feierabend. Ja, kleine, aber feine Runde, würde ich sagen. Ne? Die Mythos-Sache ist ja dann mal was ganz anderes gewesen für uns jetzt in der letzten Zeit. Haben wir lange nicht mehr gehabt, dass wir über ein anderes Nicht-Apple-Thema gesprochen haben. Aber ja, so laufen die Dinge und das ist ja jetzt auch irgendwie eine sehr einen beschäftigende Thematik gewesen. Schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder vorbei und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und jetzt liegt mein Kater hier. Willst du diesmal auch wieder Tschüss sagen? Ne, diesmal ist kein Miauen am Ende. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.